Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Coffee with Swage Lock. Ich hoffe, Sie haben den Tag genauso gut gestartet wie wir. Vielleicht mit einer Tasse Kaffee vom Kiosk im Plastikbecher. Und wie Sie ihn ausgetrunken haben, haben Sie ihn weggeworfen. Und vielleicht mit ein wenig einem schlechten Gewissen, weil Wegwerfgeschirr ist schlecht für die Umwelt. Das hat man so gelernt. Stimmt das tatsächlich? Heute sprechen wir über Müllmythen und insbesondere über Kunststoffrecycling. Wir sind wiederum mit dem Bus zu Gast an der Ost der Fachhochschule Ostschweiz, diesmal am Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik. Und mein Gast, das darf man so sagen, ist eine der Koryphäen, wenn nicht die Koryphäen, wenn es um Recycling geht. Ganz herzlich willkommen, Rainer Bunge, Umwelttechniker, Professor hier an der Hochschule. Und bevor wir uns ins Gespräch begeben, freut es mich natürlich, kriegen wir noch einen exzellenten Kaffee serviert und dies vom Geschäftsführer Schweiz-Österreich, Thomas Freund von Swagelock. Ja, die Kaffeemaschine, die hat ja auch Ventile und Druckleitungen. Haben Sie die gleich selbst gemacht?
Ja, genau. Also wir haben die Maschine abgegradet, frisiert mit Swagelock für maximale Dichtigkeit und Performance, dass der Kaffee einfach absolut perfekt sein wird heute. Ich hoffe, Sie werden ihn dann entsprechend genießen können.
Was kriegen wir?
Bitte, was Sie wollen, Frau Frey, was
Freie möchten Sie Wahl, gerne? Espresso.
Espresso, okay, Herr Bunge?
Großen Schwarzen,
okay, dann mache ich mich danach an die Arbeit, ja.
Sie müssen noch einen Moment hier bleiben. Ich habe ein Rätsel für Sie,
wow.
Herr Freund. Würden Sie mitmachen?
Gerne, ja.
Gut, okay. Was denken Sie, wenn man so einen Müllsack verbrennt, am Ende fertig verbrennt, wie viel von dem Material bleibt übrig, vom Gewicht her? In Prozent?
Ich würde sagen 1%.
1%?
Ja.
Ganz herzlichen Dank, ich entlasse Sie.
Ich bin gespannt aufs Resultat, ja.
Ja, Rainer Bunge, 1%, sagt Thomas Freund. Wie viel bleibt denn über von so einem Müllsack?
Das sind eher 20% bis 25%. Und das ist natürlich, das fühlt sich gar nicht richtig an. Man denkt, das müsste viel weniger sein. Wenn man so an die Holzfeuerung denkt, da bleibt wirklich praktisch nichts mehr übrig. Aber eben in unserem Kehricht ist eben nicht nur Holz drin, sondern sind mineralische Bestandteile, Metalle sind da drin, die alle nicht in der Müllverbrennung verbrannt werden. Und die kommen dann hinterher auch wieder raus.
Also eigentlich Wahnsinn. Rund ein Viertel bleibt zurück. Dann macht es total Sinn, dass wir recyceln. Und da sind wir auch gut mit Glas etc. etc. Aber nicht, wenn es um Kunststoff geht. Und da hat der Ständerat nun eine Motion überwiesen Anfang März, wo er gesagt hat, das muss jetzt flächendeckend passieren. Ich nehme an, diese Idee macht Sinn, oder? Okay. Merci für mal.
Ja, diese Idee macht eben nur bedingt Sinn. Wenn man genau hinschaut, macht sie eigentlich keinen Sinn.
Ah ja?
Ja, ich weiß, das hört sich total unanständig an. Fakt ist, dass das Szenario, das wir im Moment haben, dass wir die Kunststoffe in der Kehrichtverbrennung verbrennen, dass das ökologisch eine ganz gute Sache eigentlich ist. Und zwar eben.
Macht doch CO2, bleibt als Gewicht über, nicht?
Ja, aber wir bekommen Gutschriften für Strom und Fernwärme, die in unseren modernen Kehrichtverbrennungsanlagen produziert werden. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich die Fernwärme beispielsweise aus Gas oder Öl müsste ich die bereitstellen. Und dafür gibt es also eine ökologische Gutschrift. Und daher kann ich die Kunststoffe, die werden also nicht vernichtet nur in der Kehrichtverbrennung, sondern sie werden tatsächlich genutzt und machen einen ökologischen, bringen einen ökologischen Vorteil. Und das Recycling ist zwar immer noch besser, aber nur wirklich marginal besser als die Müllverbrennung bei uns in unseren modernen Anlagen.
Also dann stimmt doch, dass Plastik dabei hilft, dass es überhaupt brennt in den Anlagen?
Nein, das ist auch wieder falsch. Man würde jetzt denken, wenn man das hört, da müssen wir richtig viel Plastik da reinschaffen. Das sind jetzt wieder technische Gründe. Wir sind schon am obersten Rand von dem, was unsere Müllverbrennungsanlagen, was die verdauen können an hochthermischen Komponenten, also etwas, was richtig heiß brennt, und dazu gehören die Kunststoffe. Deswegen, die Müllverbrenner wären jetzt gar nicht traurig, wenn man das Plastik da rausnehmen würde. Also wir können es gut verdauen, aber es braucht es nicht wirklich, und wir brauchen ganz sicher nicht mehr davon.
Und wie könnte man denn das Kunststoffrecycling so machen, damit man sagen kann, ja, jetzt bringt es was, jetzt kann man wirklich recyceln?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Wo ist überhaupt das Problem beim Kunststoffrecycling? Das Kernproblem ist eigentlich, dass wir diese Grätsche überwinden müssen zwischen Masse und Klasse, ne? Oder zwischen Quantität und Qualität, wie
Weil?
Wir sagen. Es gibt eigentlich zwei Extreme. Entweder ich sammle wirklich nur die Sachen, die wirklich gut rezyklierbar sind. So machen wir es beim PET. Ne? PET wird also wirklich sortenrein wird das gesammelt.
Gute Sache.
Das ist eine super Sache. Ja. Da kommt auch was Vernünftiges bei raus hinterher. Also aus PET kann ich richtig wieder PET machen. Bei den anderen Kunststoffen ist das sehr problematisch. Das kann ich nicht richtig unterscheiden. Ist das Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und so weiter und so weiter. Die sind alle sehr ähnlich. Und das kann ich verbraucherseitig, konsumentenseitig, kann ich das gar nicht unterscheiden. Das fliegt also alles in den gleichen Sack rein. Zum Teil eben auch noch eben verklebt miteinander, Komposit sagen wir dazu. Ne? Die sind gar nicht abtrennbar, die Dinger, ohne weiteres. Und das ist dann eben problematisch, diese Kunststoffe hinterher wieder wirklich in reine Sorten zu trennen. Deswegen ist das, wenn wir die Kunststoffsammlung so aufstellen, wie sie im Moment aufgestellt ist und wie das auch geplant ist in Zukunft, dass man alle Kunststoffe in einen Sack wirft, dann kommt da nichts Gutes bei raus.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist das Problem ganz viel verschiedene Arten von Plastik. Die kann der Normalverbraucher eigentlich nicht unterscheiden und es macht gar keinen großen Sinn, das alles zusammen. Ist man da dann nicht grundsätzlich überfordert oder gibt es Ideen, wie man das lösen könnte?
Genau, das ist genau das Problem. Also Garbage in, Garbage out, sagen wir. Kommt der Müll rein, kommt hinten auch nur Müll raus, egal wie viel ich da rumsortiere. Was wesentlich cleverer wäre, wenn man das, was man thermisch nutzen kann, was man hinterher verbrennen kann, zum Beispiel als Ersatzbrennstoff in Zementwerken, wenn man das separat sammeln würde. Und dann dafür, dass die Sachen, die tatsächlich rezyklierbar sind, auch wirklich dann im Recycling-Sack sammelt. Also das, was man bisher sammelt, eigentlich auf zwei Säcke aufteilt. Der eine, der tatsächlich rezykliert wird, da steht dann Recycling drauf und wird auch Recycling da gemacht. Heute steht Recycling drauf, aber irgendwas zwischen der Hälfte und zwei Drittel werden verbrannt. Und den anderen Sack, da steht dann eben Verwendung drauf. Das bedeutet, man kann es thermisch nutzen. Das wäre wirklich clever.
Aber wie kann ich denn als Laien Masse von Klasse unterscheiden? Also ich glaube, ich wäre überfordert.
Genau, das scheint jetzt ein Widerspruch zu sein. Habe ich noch darüber elaboriert, wie wahnsinnig kompliziert das ist mit den ganzen Kunststoffen.
Genau.
Wir können jetzt von der anderen Seite herkommen, von den Produkten. Was ist denn überhaupt rezyklierbar? Das sind nur Plastikobjekte mit einem Deckel drauf. Das ist PET und das sind PE. PET wird so separat gesammelt, das ist auch eine gute Sache so. Da wollen wir gar nicht rein in dieses Biotop. Das funktioniert, wie es ist. Also meine Parole wäre, sammelt alle Arten von Flaschen und so weiter, die einen Deckel haben. Das ist im Wesentlichen Polyethylen. Allenfalls Polypropylen, das ist ganz was Einfaches. Das kann man auch super recyceln. Und alles andere, wo man nicht so richtig sicher ist, was es nun eigentlich ist, das kommt in den anderen Sack rein. Der geht dann eben als Ersatzbrennstoff in Zementwerke beispielsweise. Und das ist ökologisch auch eine prima Sache. Auch nicht schlechter als das Recycling.
Macht aber doch wieder CO2 etc. etc.
Richtig. Macht aber in den Zementwerken die Kohle auch. Die macht nicht nur CO2, sondern die macht noch einen Haufen Dreck dazu. Und wenn ich jetzt diese Kunststoffe, die ich nicht rezyklieren kann, wenn ich die dazu benutze, um Kohle zu substituieren im Zementwerk, da habe ich wieder einen ökologischen Nutzen gebracht.
Jetzt ist ja Ihre Fachhochschule, die Ost, ist ja auch darauf spezialisiert, Systeme zu optimieren. Und jetzt nicht nur im menschlichen Sinn, also dass man den Leuten beibringt, wie sie gut trennen müssen, sondern ihr bringt auch viele technische Lösungen, arbeitet zusammen mit der Industrie und für die Industrie. Gibt es denn da Sachen, gerade jetzt in Bezug auf Kunststoffrecycling oder Kunststoff in der Verbrennungsanlage, wo ihr gute Lösungen parat habt?
Genau. Das ein Problempunkt ist PVC, also alles das, was irgendwie im Nassbereich ist. Gartenschläuche, Gummistiefel, Badematten und so weiter, das ist PVC. Das will man aus verschiedenen Gründen, möchte man das nicht im Zementwerk haben, also in dieses als Ersatzbrennstoff. Und das wird auch raussortiert und das gibt dann Sortierreste, da ist ganz viel PVC drin. Da haben wir jetzt eine relativ clevere Lösung haben wir jetzt entwickelt, glaube ich jedenfalls, dass wir dieses PVC nehmen, in unseren Kehrichtverbrennungsanlagen dosiert zugeben und daraus Salzsäure machen. Wenn ich nämlich PVC verbrenne, dann entsteht Salzsäure. Das weiß man, wenn man so an PVC irgendwie rumkokelt. Das gibt so ganz beißende Dämpfe, das sind Salzsäuredämpfe. Und diese Säure, die wird in unseren Rauchgaswäschern, wird die ausgewaschen. Und die können wir hinterher wieder als Rohstoff benutzen, um Schwermetalle aus Aschen und so weiter herauszulösen.
So ein bisschen ein Perpetuum mobile.
Ja, fast. Ja. Also wir sagen dazu eben Schließen von Stoffkreisläufen. Ein Perpetuum mobile, das ist etwas, das ist grundsätzlich nicht möglich, das Schließen von Stoffkreisläufen weitgehend.
Ich habe ja versprochen, dass wir in diesem Coffee with Swagelok über Kunststoff und beziehungsweise über Müllmythen auch sprechen. Sie jetzt als Fachmann, Sie machen ja auch noch ganz andere Sachen, eben befassen sich mit Metallrecycling etc. etc. Was würden Sie denn so im Großen und Ganzen sagen? Was sind für Sie die drei größten Müllmythen?
Oh, da gibt es so viele, die mich gerade anspringen. Also die Mythen, die gerne rumgereicht werden jetzt im Umfeld von den Verbrennungsanlagen. Das eine ist, dass es irgendwie Glas braucht in der Verbrennung. Die einen sagen, um den Rost irgendwie, um den zu reinigen. Die anderen sagen, nein, als Schlackebildner. Das macht keinen Sinn und niemand weiß, woher dieses Gerücht eigentlich kommt. Aber das ist ganz extrem verbreitet. Also eben, Glas braucht es absolut nicht in der Kehrichtverbrennung. Ganz im Gegenteil, wir sind froh, wenn das separat gesammelt wird. Ein anderer Mythos ist, dass es den Kunststoff unbedingt braucht in der Müllverbrennung. Das ist auch nicht so. Ich hatte es eben schon gesagt.
Haben wir gesagt, genau.
In der Müllverbrennung, wir sind eigentlich froh, wenn wir da wenig Kunststoff drin haben. Das Zeug, was wir da drin haben, das brennt so oder so. Und aus technischen Gründen wollen wir das gar nicht überhitzen. Und das ist dann kommt eigentlich der nächste Mythos, der schließt sich direkt da dran, das wäre jetzt der dritte, dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie irgendwie hören, in der Müllverbrennungsanlage gibt es auch noch einen Brenner. Das stimmt, eine Müllverbrennungsanlage hat einen Brenner, der ist aber eigentlich nur zum Vorheizen der Anlage, wenn die angefahren wird. Dann wird der ausgestellt und dann läuft die Anlage.
Und, also da reicht ein Streichholz nicht.
Genau, ja, man kann ja jetzt nicht mit dem Streichholz den Müll anzünden und dann schnell aus dem Ofen rausrennen. Das ist ein Riesendinger. Deswegen haben die Leute dann die Vorstellung, du brauchst eine Stützfeuerung, irgendwie wird also kräftig. Mit dem Brenner wird irgendwie der Abfall erhitzt und so verbrannt. Ja, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Er muss nur angezündet werden. Wenn der brennt, dann liefert der viel mehr Energie, als er zum Brennen braucht. Und das ist ja genau das, was die Strom- und Fernwärme macht.
Das wären jetzt zwei Mythen gewesen. Ja, ich bringe Ihnen sonst noch einen dritten. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Also, es gibt ja auch Berichte, wo es heißt, ja, und was wir dann nicht rezyklieren, schippern wir nach Übersee. Tschüss und aus den Augen. Ist das so? Und wenn auch für die Schweiz?
Oh yeah. Bisher ist es nicht so, weil wir ja gar keine Kunststoffe gesammelt haben, also nicht in größerer Menge. Und jetzt stellt sich schon die Frage, wo bleibt denn die Ware, die wir sammeln? Wir haben in der Schweiz keine Sortierkapazitäten, das muss ins Ausland gehen. Und wir müssen jetzt sehr gut hingucken, dass nicht irgendwelche Sortierreste nach Malaysia, Türkei, Indien verschwinden. In der Eurozone ist das zum großen Teil so, gibt es vom letzten Jahr einen Interpol-Bericht, super spannend zu lesen übrigens, dass also die Müllmafia riesige Geldmengen hin und her schiebt, Stoffmengen hin und her schiebt zwischen eben den entwickelten und den unterentwickelten oder entwickelnden Ländern. Das ist also, da müssen wir gut aufpassen und die Augen drauf haben, dass zu den Anlagen, wo wir die Materialien hinbringen, dass es keine Lecks irgendwie gibt unten durch in nach Übersee.
Augen auf also. Und was würden Sie denn sagen, mit was kann ich jetzt als Privatperson mit möglichst wenig Aufwand am meisten bewirken?
Da komme ich jetzt auf ein ganz anderes Gebiet. Jetzt grabe ich mir sozusagen selbst das Wasser ab. Ich ernähre mich von Abfall und ich finde das eine super Sache, wenn recycelt wird. Ich entwickle Recyclingverfahren. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, und ich sage das gar nicht besonders gerne, ist die Abfallseite unserer Gesellschaft hat mit unserem ökologischen Fußabdruck fast nichts zu tun. Das sind also 98% des Umweltschadens, den wir produzieren, ist konsumseitig, fällt der an. Also die Produkte, die wir kaufen, der ganze Dreck, der da dran klebt, der in Schwellenländern allerdings bleibt, den sehen wir nicht. Wir kaufen die Sachen und dann fühlen wir uns wie die ökologischen Helden, wenn wir die dann ganz ordnungsgerecht entsorgen. Das ist sozusagen, wie gesagt, das sind 2% gegen 98%. Wenn ich also in den 2% irgendwie versuche zu optimieren, dann darf ich mir noch nicht mal im Traum vorstellen, dass ich diese 98% kompensieren kann. Geht schon mathematisch nicht.
Also auf den Punkt gebracht, weniger konsumieren.
Auch nicht. Da kommen wir wieder in neues Biotop. Wenn Sie weniger konsumieren, dann haben Sie ja noch Geld übrig. Und das Geld, was dann übrig bleibt, das geben Sie auch wieder für was aus. Oder Ihre Erben verprassen das. Und deswegen ist auch das nicht unbedingt eine zielführende Strategie.
Okay, was ist das Einfachste, Herr Bunge?
Das Einfachste ist, wenn Sie Luxusgüter kaufen. Sie Luxusgüter kaufen, dann zahlen Sie absurd viel Geld. Also Sie vernichten sozusagen ganz viel von Ihrem Einkommen und machen dafür eigentlich ganz wenig ökologischen Schaden. Also eine Rolex, die macht genauso viel Dreck wie eine Swatch. Aber verbrennt sagenhaft viel Geld, das können Sie nicht mehr für dümmere Sachen ausgeben. Das ist die beste Strategie, die ich kenne.
Ich glaube, das lassen wir genauso stehen. Ganz herzlichen Dank, Rainer Bunge, vielen Dank.
Gerne, Frau Frey.
Ja, meine Damen und Herren, ab zum Rolex-Kauf. Ganz herzlichen Dank, waren Sie hier mit uns dabei bei Coffee mit Swedgelock. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Und wer weiß, vielleicht bis bald. Händ ist gut. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt mit dem Plastikkaffeebecher? Den haben wir jetzt nicht gebracht.
Na, aber hier Luxusgüter, also ein ordentlicher Kaffee. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wenn der in der Freundin uns gleich die Rechnung bringt, ob wir dann viel Geld verbraten dabei.